Ja, der Vulkan kocht ist eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit von vielen Kollegen und natürlich auch Erzeugern hier aus dem Vogelsberg. Entstanden ist das an für sich durch eine Lammwoche oder auch mal Wildwochen. Und dadurch, dass hier in der Region so viele Produkte aufgetreten sind, haben wir uns dann ja dazu gerungen, der Vulkan kocht, ja, das Ganze zu nennen. Wir saßen dann einfach mit Kollegen am Horoskop und saßen und haben dann in die Ferne geguckt. Und wir dachten dann, warum können wir nicht eigentlich nicht so kochen, wie die Landschaft schmeckt? Rau, kraftvoll, ehrlich und gleichzeitig voller überraschenden Feinheiten. Und somit ist die Idee aus diesem, ja, Feuer wurde dann der Vulkan kocht.
Sprechstoff Hörreise, der Podcast von unterwegs mit Holger Bernhardt.
Herzlich willkommen zur zweiten Etappe meiner genussvollen Reise durch den wunderschönen Vogelsberg in Hessen. Heute führt mich mein Weg ins historische Schlosshotel Gedern, wo ich einen besonderen Mann treffe. Hubertus Schulz ist nicht nur Küchenchef und Hotelier aus voller Überzeugung, sondern auch einer der kreativen Köpfe hinter der Initiative Der Vulkan kocht. Diese lebendige Bewegung vereint regionale Gastronomen, Hoteliers und Erzeuger und verwandelt die einzigartigen Aromen der Region in köstliche Gerichte. Warum das Kochen hier manchmal wie ein Sommergewitter sein kann und wie es gelingt, dass die Landschaft schmeckt, all das und viele weitere humorvolle Geschichten erwarten euch in unserem aktuellen Podcast. Ich bin Holger Bernhardt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Hubertus Schulz. Ich bin 62 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin in der vierten Generation Koch. Ich bin Küchenmeister und Hotelbetriebswirt. Seit über 40 Jahren koche aus Leidenschaft und aus Überzeugung. Und bin jetzt hier im Schlosshotel Gedern seit 18 Jahren und 2027, Ende 27, werde ich mich aus dem operativen Geschäft ja herausstehlen. Aber ich werde trotzdem der Leidenschaft weiter frönen. Ich werde auf jeden Fall die Jugend unterstützen und das nicht nur national, sondern auch international. Am Herzen liegt mir zum Beispiel Costa Rica. Mit denen habe ich ein besonderes Verhältnis.
Moin, Hubertus.
Moin, Holger, grüß dich.
Gab es einen ganz bestimmten Funken, der die Idee zu Der Vulkan kocht entzündet hat?
Ja, es ist immer wieder zu sagen, jeder sucht nach Sternen oder sonst irgendwas. Und es ist dabei immer festzustellen, egal wo ich hier auf der Welt war, die Grundlagen waren immer die einfachen Dinge in der Küche. Es sind die einfachen Hausmannsgerichte und ja, wir müssen uns einfach nur umschauen und ein bisschen vielleicht intensiver. Und da kommen wir schon da drauf, dass wir hier in dieser Gegend so viele schöne Sachen haben und vor allen Dingen die Menschen und die Erzeuger, die da nicht nur 100, sondern teilweise 150% hinter ihren Sachen stehen. Und aus diesen Sachen etwas zu machen, das finde ich besonders spannend.
Wenn ein regionales Vogelsberger Gericht ein Wetterphänomen wäre, welches wäre es und warum?
Ja, gut, da gibt es einige, was man so nennen kann. Es ist natürlich, wie ich hier angefangen habe vor 18 Jahren, da war, ja, was hat die Region zu bieten? Vieles hat es zu bieten, aber mal was anderes zu machen. Und die erste Eiskreation, die ich gemacht habe, war ein Apfelwein-Schmandeis, das heute noch Bestand hat. Und die Leute sind verblüfft, was man aus einfachen Dingen doch zaubern kann. Und ich finde das nach wie vor, ja, ein richtiges Sommergewitter. Also da ist ein richtiger Regenguss auf der Zunge zu erwarten.
Welche unerwartete regionale Zutat hat dich in der Vogelsberger Küche am meisten überrascht?
Ja, sind eher, sagen wir, die Kräuter, die Wildkräuter. Es ist der Gundermann, den vielleicht nicht jeder so kennt, den nehmen wir teilweise zur Dekoration oder auch für einen ja, Kräutersalat. Der hat eine bittere, mentholartige Note. Das ist ausbalancierend für von fetten oder süßen Komponenten oder auch das Medesüß, was auch viele Leute nicht kennen, aber im Mittelalter war das quasi die Aspirin. Und nicht, weil wir jetzt die Apotheker spielen wollen. Nein, es ist einfach nur zu zeigen, was für eine Vielfalt hat und was für eine Kombination allmöglich ist. Und das hier auf engstem Raum, in Anführungszeichen, im Vogelsberg.
Es gibt doch diese Frage an Gärtner, mal, ich habe Kirsch im Garten, was mache ich damit? Hast du einen Tipp?
Ja, ich würde also auf jeden Fall, man kann ja auch eine Schmandsoße mit Kirsch machen oder halt ja als Ravioli oder als Maultasche das Ganze verarbeiten. Also sämtliche Kräuter kann man da auch in Szene setzen, ja, und vor allen Dingen auch ja mit, wie gesagt, mit einem Ravioli und dann eine Nussbutter dazu. Top, es ist einfach und gut. Es kommt nicht darauf an, das Unmögliche möglich zu machen, sondern das Einfache zu etwas zum Besonderen. Das ist also unsere Philosophie.
Könntest du uns einen Moment erzählen, in dem die Umsetzung von Der Vulkan kocht im Schlosshotel für ein herzhaftes Lachen in der Küche gesorgt hat?
Oh ja, als wir zum ersten Mal mit Rauch und Trockeneis experimentiert haben, um einen vulkanischen Effekt beim Servieren zu erzielen, hat sich die Dunstabzugshaube verabschiedet und die Gäste dachten kurz, der Vulkan sei wirklich ausgebrochen. Wir haben Tränen gelacht, natürlich, nachdem der Rauchmelder wieder ruhig war.
Aber die Feuerwehr ist nicht gekommen.
Ja, doch, sie kommt und wir können sie auch nicht stoppen, auch wenn wir sagen, es ist ein Fehlalarm. Mittlerweile haben wir das im Griff, aber am Anfang war das für die Feuerwehr eher nicht so lustig.
Abseits der Klassiker, gibt es ein Gericht im Schlosshotel Gedern, das bei den Gästen regelmäßig für erstaunte und glückliche Gesichter sorgt?
Ja, es ist die wilde Wiese, sage ich immer. Ja, das sind in einem Dessert wilde Kräuter, karamellisierte Heublumen, Sauerampfereis und vielleicht einen Lavendelschaum zu machen. Die Leute erwarten Süßes und bekommen Natur pur. Die Überraschung ist jedes Mal ein Fest.
Wie schaffst du es, traditionelle Rezepte aus dem Vogelsberg so zu interpretieren, dass sie auch Koch-Olymp würdig wären?
Ja, das ist ganz einfach, indem man sie ernst nimmt und dann neu denkt. Ein Bolsches kann genauso raffiniert sein wie französische Galantine, wenn man mit Texturen, Garpunkten und Komponenten spielt. Die Tradition ist das Fundament, aber der Anspruch, daraus kulinarisch auf Sternenniveau zu schaffen, das ist wiederum was anderes. Es geht darum, aus dem Einfachen etwas Besonderes zu machen.
Stell dir mal vor, der Vogelsberg wäre eine Speisekammer. Wie sieht denn dann dein ganz persönliches Highlight darin aus?
Das ist, ja, es sind 1000 Beispiele, die man machen könnte. Es geht von einem eiskalten Apfelsaft von Streuobstwiesen, ja, wo man sagte, okay, die fallen ab und vergammeln an für sich. Nein, er hat Tiefe, er hat Säure, hat Süße und erzählt Geschichten von dieser Landschaft in einem einzigen Schluck. Wenn ich nur eine Zutat wählen dürfte, wäre es dieser Apfel.
Was ist mit der berühmten Kartoffel? Die gibt's da auch hier am Vogelsberg.
Aber natürlich, die Kartoffel hoch und runter. Das ist ja die dolle Knolle, wie auch immer. Ja, wir haben jetzt einfach das Traditionelle, die Kartoffel. Wie kann man das aufwerten? Pommes hier, Kroketten dort, Gratin hier. Ja, die Leute waren überdrüssig und wir haben gesagt, okay, wir machen etwas anderes. Wir haben eine halbe Kartoffel genommen, das Ganze mit Schmand, Speck, Zwiebel und mit Bergkäse überbacken. Und die Frage von den Gästen war, wie heißt denn jetzt nun die Kartoffel? Ich schaute einfach aus dem Gebäude raus und sah dann das Sebental und was jetzt hier 2 Kilometer von hier entfernt ist und habe dann gesagt, das sind Sebentaler Kartoffeln. Das ist jetzt 15 Jahre her und es hat immer noch Bestand.
Gibt es beim Zubereiten regionaler Spezialitäten einen Geheimtrick, den nur echte Vogelsberger Köche kennen?
Oh ja, natürlich. Also es ist das berüchtigte Bolches oder Beutelches, je nachdem innerhalb der Region, nochmal eine kleine Region. Das muss man schon können, ja, und auch diese Kartoffel zu reiben, das dann in einen Beutel zu füllen, das mit Speck und sogenanntes Säuberfleisch, also gepökeltes Fleisch, da reinbringen, wie lange koche ich das, was für eine Soße mache ich dazu, eine Schustersoße mit ein bisschen Zwiebeln dabei, hat schon etwas. Und wir haben jetzt dieses Beulches nochmal verfeinert. Wir machen dann ein Beulches, ja, von einem Saibling, ja, mit einer Schnittlauch-Schaumsoße. Das erfreut natürlich auch unsere Leute. Da steckt aber natürlich der Teufel im Detail. Wir müssen genau aufpassen, dass der Fisch nicht zu trocken wird oder auch das Beulches, das traditionelle, durchgegart ist und den trotzdem noch schmeckt.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, das berühmte verlorene Ei, dass Sterneköche immer gerne einen Wirbel machen und dann das Ei darin versenken. Erzähl doch mal, wie wird wirklich ein verlorenes Ei gemacht, professionell?
Als junger Mann mit 14 Jahren nahm ich meinen Großvater beiseite und sagte, ich zeig dir mal, wie verlorenes Ei oder Œuf Poché, auch genannt im Französischen. Und er hat einfach nur Salzwasser und ein bisschen Essig reingenommen und hat dann ein frisches Ei genommen. Und ich durfte das dann, dieses Ei klar, was dann nachher weiß wurde, einfach ein bisschen um das Ei gelb dann ziehen. Die Überstände wurden dann quasi abgeschnitten und ich hatte nach 3,5 Minuten, weil es geht ja natürlich dann auch, damit es wachsweich ist, beziehungsweise noch einen flüssigen Kern hat, nach 3,5 Minuten kam das dann raus und ich aß das mit einer hausgemachten Hollandaise und das war so klasse, es war so gut und es war so einfach. Und das hat mich dann wieder berührt und habe gesagt, es sind doch alles an und für sich Dinge, die man erlernen kann. Ja, man braucht auch nicht viel. Das heißt also, wenn man diese Sachen dann sieht und das dann auch so gelernt hat, dann kann man einen Haken dran machen. Aber professionelle junge Leute ist ja auch in Ordnung, finde ich auch toll. Wenn die ein bisschen explodieren, sagen dann, man müsste einen Strudel ziehen. Und ich versuche, das ist immer so ein Running Gag in der Küche, wenn die jungen Köchen kommen und sagen, ja, wir machen ja, ich zeige Ihnen das mal, wie das geht. Das sage ich gerne doch. Und sehen dann, dass das Eigelb von diesem Ei klar oder Eiweiß, wie auch immer, sich trennt und wie so ein, ja, so ein Schweif hintereinander sich zieht, sage ich, das ist aber jetzt kein gekochtes oder ein pochiertes Ei, sondern das ist ja wirklich ein verlorenes Ei.
In deiner langen Karriere als Koch und Ausbilder, wie viel Auszubildende hattest du, beziehungsweise früher hießen die ja Lehrlinge?
Ja, ich mache jetzt auch keinen Unterschied, ob Lehrlinge oder Azubis. Erstens mal ist Respekt keine Einbahnstraße. Für mich war immer entscheidend, dass diese Azubis oder auch Lehrlinge, dass sie von mir was wollen. Und ich will was von denen. Das heißt also, wir haben ein gemeinschaftliches Ziel und das wollen wir dementsprechend auch realisieren. Und wenn die Sache einmal fertig ist und sagt, jawohl, ich möchte das gern lernen, dann lernen sie das auch und zwar von der Pike auf. Und das halte ich also auch, ich bilde aus und darauf bilde ich mir auch was ein. Warum? Ganz einfach, seit 10 Jahren sind meine Azubis die Nummer 1. Das kann man jetzt als arrogant bezeichnen, wie auch immer. Ich sehe es so, es ist mein Ansporn und ich finde das top. Ja, ich habe über 50 Leute ausgebildet. Ich habe über 13 Meister ausgebildet und keiner, wirklich keiner, weder als Azubi noch als Meister, sind über die 2 gerutscht, sondern 1 oder teilweise besser.
Was war das humorvollste Lob oder die witzigste Kritik, die du jemals für deine regionale Kochkunst erhalten hast?
Ja, es gibt ja so viele Anekdoten. Ja, ich krieg die teilweise gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall darf auch Kochen Spaß machen und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ist es immer wieder schön und man kriegt natürlich direkte oder indirekte Komplimente, finde ich auch toll, finde ich auch, ja, das ist auch ja für uns eine tolle Geschichte, die uns dann wiederum beflügelt, weiterzumachen. Aber ein älterer Herr hat mal gesagt, wenn meine Oma das noch erleben dürfte, würde sie dich entweder heiraten oder adoptieren. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt rot werden oder weglaufen sollte, aber geschmeichelt hat es mir trotzdem.
Du hast ja eine Kochschule und da werden auch Köche aus dem Privatbereich der professionellen Küche so ein bisschen angenähert. Macht das Spaß?
Auf jeden Fall macht das Spaß. Also für mich als junger Koch war immer, ja, früher wurden die Rezepturen wurden dann versperrt. Die wurden in, oder abends oder nachts wurden die Terrinen und Pasteten gebacken. Ja, dass die jungen Köche das gar nicht so mitbekommen haben. Es war ein richtiges behütetes Geheimnis. Ich habe mir das auf die Manschette geknüpft, habe gesagt, wenn du einmal in dieser Richtung unterwegs bist, du wirst dein komplettes Wissen öffnen und dementsprechend das den Leuten so erklären, dass es einfach und ja vernünftig rüberkommt und dann können sie das nachvollziehen und haben den maximalen Erfolg. Das ist mein Ansporn, was ich habe und das finde ich toll und ich kriege hier natürlich auch das Feedback. Wenn diese Gäste kommen und sagen, also du hast uns so versaut, wir gehen jetzt kaum mehr essen. Sag ich, wieso das denn? Es gibt doch viele Kollegen. Nee, also wir schaffen das teilweise besser. Da sage ich, uff, ja, auf der einen Seite ja, schön, auf der anderen Seite nicht so schön. Aber dann stellt sich die Frage, wo gehen Sie denn essen? Entscheidend aber noch für mich ist, seitdem ich in dem Beruf bin, kämpfe ich einfach um die Wertschätzung des Koches. Und die bekomme ich regelmäßig in meiner Kochshow, in meiner Kochschule, wie auch immer. Und das wird wahrscheinlich nie aufhören, weil es ist einfach zu wichtig. Es ist für mich so ein toller Beruf. Ich mache das sehr gerne. Das ist mein Antrieb.
Das heißt, die Menschen dürfen sich darauf freuen, dass du 27 in der Kochschule weitermachst?
Ja, also ich werde mich aus dem operativen Geschäft verabschieden. Ich habe da noch die Villa Gerivada, die ich mit meiner Frau dann betreuen darf. Natürlich werde ich noch die Kochschule machen und ich werde mich auch weiterhin für die Jugend stark machen. Ich werde und es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die ich einfach einlade in meine Kochschule, ja, die ich kennengelernt habe und die einfach sagen, hier, kannst du mir das mal erklären oder sonst was? Mache ich sehr, sehr gerne. Und darüber hinaus, das ist national, international bin ich auch unterwegs, ob das jetzt auch Costa Rica ist. Ich habe mit dem Cheftrainer von Costa Rica gesprochen, von Köchen, ja, und das ist ein lieber, netter Mensch und ich möchte ganz gerne, dass dieser Austausch von den jungen Leuten nicht nur national, sondern auch international stattfinden kann. Und das ist meine weitere Triebfeder, um einfach weiterzumachen.
Was ist das denn für eine Villa, die du dann mit deiner Frau weiterführen möchtest?
Ja, die Villa, das war mal ursprünglich, gehörte zum Schloss. Das war die Schlossapotheke und die wurde... Ja, 1920 wurde die von dem Herrn Dr. Bach, also der Großvater von meiner Frau, wurde gekauft. Er war der erste Arzt hier und hat das erste Auto. Also das ist immer noch so eine Anekdote, die mir immer wieder erzählt wird. Und wir haben dann einfach daraus ein Gästehaus gemacht, weil wir hier im Schlosshotel einfach zu wenig Zimmer hatten. Und der Name, ja, der ist ein bisschen schwierig, aber er ist bewusst gewählt worden. Gerivada ist der Urname von Gedern.
Okay. Welche kulinarische Eruption dürfen wir in Zukunft noch vom Schlosshotel Gedern und der Vulkan kocht erwarten?
Also wir arbeiten gerade an einem Vulkanmenü, das sich wie eine geologische Reise durch den Vogelsberg anfühlt, von Magna-Kammer bis zur Baumgrenze. Jeder Gang erzählt ein Kapitel mit Rauch, Hitze, Kühle, Texturen. Es wird ein Erlebnis, das man nicht nur schmeckt, sondern auch spürt. Mit allen Sinnen genießen.
Der Chef muss gleich in die Küche. Deshalb kommen wir zum Schluss unseres Gespräches. Würdest du bitte aus diesem Haufen an Karten eine Karte ziehen, vorlesen und dann entsprechend auch sofort antworten, bitte?
Okay, dann gucken wir mal. Wer hatte heute das leckerste Frühstück dabei? Was war es? Wer das dabei hatte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir hier unser Brot, unsere Brötchen, ja, von einem Bio-Bäcker. Das ist der Vulkanbäcker. Und ja, das hat schon was. Und darauf, ja, frische Butter oder auch mal ein Ziegenfrischkäse, ja, mit hausgemachter Marmelade. Ja, es hört sich hier so simpel an. Es ist aber nicht simpel. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Man spürt einfach das Produkt. Man spürt diese Liebe zum Produkt. Und ich erfreue mich immer jedes Mal, wenn ich dann also auch nochmal wirklich ein 6,5 Minuten gekochtes Ei bekomme. Das wäre doch schön. Einen schönen Schinken dazu. Es kann doch so einfach sein.
Hubertus, es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Wünsche dir alles Gute und richtig viel Kraft für den Endspurt in deinem Berufsleben. Tschüss, Hubertus.
Tschüss, Holger. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war Sprechstoff Hörreise, der Podcast von unterwegs mit Holger Bernhardt. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast-Kanal.